Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Hörspiel Fünf Freunde als Retter in der Not. Hallo Marc, dass du dir eine Fünf-Freunde-Kassette aussuchst, ist ja auch ungewöhnlich. Wie ist es dazu gekommen?
Hallo Heike, ja, das ist richtig. Ich habe erst letztes Jahr begonnen, die Fünf Freunde mal etwas strukturierter zu hören. Angefangen mit der dritten Sprechergeneration, Theresa Unterberg als N, und habe mich dann in die niedrigen Folgen Regionen vorgehört. In den Enid Blyton-Folgen, also den ersten 21, habe ich 4 oder 5 gefunden, die mir gut gefallen, die ich wahrscheinlich auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal nebenbei hören werde, unter anderem auch die heutige Folge. Ich habe den Eindruck, die ist sehr technisch, es geht um Flugzeuge, ein Kofferradio wird die ganze Zeit gespielt, sie haben Taschenlampen und auch Telefone kommen vor. Mein Eindruck war, das ist fast alles, was in der Ur-Fünf-Freunde-Welt an Technik verwendet wird. Das war der Grund, warum ich mir die mal ausgesucht habe.
Ich habe an diese spezielle Folge jetzt keine besondere Erinnerung. Sie gehört zu den ungefähr 10, die ich gefühlt schon immer hatte, also von meiner großen Schwester geerbt habe. Wir haben zur Vorbereitung jetzt eine tatsächlich noch Kassette benutzt, allerdings nicht mehr das Original aus den 70ern. Die ist irgendwann kaputt gegangen und war nicht mehr hörbar, sodass ich mir in den 90ern damals dann aber immer noch eine Kassette nachgekauft habe.
Die speziellen Fakten zur Folge. Retter in der Not ist Hörspielfolge 4 in Deutschland, Ende der 70er erschienen. Das Originalbuch, aber schon in den 50ern, Five Go to Billycock Hill. Es ist in der Buchzählung auch schon Nummer 16, das heißt, die fünf Freunde kannten sich im Buch eigentlich schon viel länger. Das Hörspiel dauert etwa eine Dreiviertelstunde und behandelt 4 Tage im Urlaub. Auf dem Titelbild unserer Kassette von 94 sieht man die fünf Freunde mit Curly, dem Schwein, auf einem Hügel. Es sieht so aus, als ob sie die Nachricht auf seinem Rücken versuchen zu entziffern. Es ist also eine Szene ziemlich am Ende der Geschichte.
Das Titelbild aus den 70ern beschreibt allerdings eine andere Szene. Dort sieht man die fünf Freunde in ihrem Zeltlager vor einem Lagerfeuer, über dem ein Kessel brodelt. Anne hat ein Kofferradio in der Hand und sie schauen einem Flugzeug nach, das über sie hinwegfliegt.
Auf dem Klappentext ist die Rede davon, dass die fünf Freunde Urlaub machen wollen auf dem Kapuzinerberg und sich dort eine Schmetterlingsfarm anschauen. Es wird, finde ich, recht schnell Spannung aufgebaut. Es gibt 2 Geheimnisse, denn sie sehen nachts Flugzeuge vom bewachten Flughafen starten und außerdem hören sie am Folgetag ein geheimnisvolles Pfeifen in den Höhlen. Das beschreibt ungefähr die erste Hälfte der Kassette. Was ich lustig fand, ist die Verwendung der Namen hier im Hörspiel. Das Schwein wird Curly genannt, im deutschen Buch ist aber die Rede von Ringel, wahrscheinlich die wörtliche Übersetzung von Curly. Außerdem heißt der Vetter, der Testpilot, Jeff im Hörspiel, im Buch ist aber immer die Rede von Kurt. Und im Inlay ist auch die Rede von Tante Quentin, eine Sprecherrolle, die aber so gar nicht vorkommt. Wäre es eine Briefmarke, dann würde ein solcher Fehldruck höchstwahrscheinlich in einigen Jahrzehnten auf einer Auktion ziemlich viel Geld erzielen.
Dieser Eintrag in der Sprecherliste ist für mich völlig unverständlich. Erstens mal Tante Quentin macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber weder Tante Fanny noch Onkel Quentin haben in diesem Hörspiel überhaupt eine Sprechrolle. Und auch über die angebliche Sprecherin, die in diesem Inlay aufgeführt ist, Claudia Mehrwert, habe ich im Internet überhaupt nichts gefunden. Also wie dieser Eintrag in die Sprecherliste gerutscht ist, völlig unklar. Außerdem gibt es in diesem Hörspiel wieder Doppel- und Dreifachbesetzungen. Ein Hörspielsprecher spricht nämlich sowohl den Nachrichtensprecher als auch den Militärpolizisten. Und ein anderer Sprecher taucht auf als Willi Joost, Herr Thomas und Rolf Wild. Da ich die Folge allerdings schon seit frühester Kindheit kannte und mich damals nie für die Sprecher interessiert habe, ist mir diese Mehrfachbesetzung nie aufgefallen. Die Handlung startet im Felsenhaus. Es sind wieder mal Ferien. Und so wie der erste Dialog sich gestaltet, habe ich den Eindruck, dass Julian für die ganze Bande die Ferienunternehmungen geplant hat und die anderen noch gar nicht so genau unterrichtet sind, was da eigentlich auf sie zukommt. Julian hat entschieden, sie fahren zum Kapuzinerberg. Dort in der Nähe wohnt sein Schulfreund Tobi, der sie ausstatten wird mit allem, was sie zum Zelten benötigen. Und in der Nähe des Kapuzinerbergs gibt es mehrere Attraktionen für die Kinder, nämlich zum einen die Kapuzinerhöhlen, die sie besichtigen könnten, und zum anderen auch noch eine Schmetterlingsfarm. Als George dann nachfragt, was denn eine Schmetterlingsfarm sein soll, erklärt Julian etwas wenig aussagekräftig, eine Farm für Schmetterlinge, was denn sonst? Aber dann folgt noch eine etwas weitläufigere Erklärung, dass dort Schmetterlinge aus Eiern gezüchtet werden, die später an Sammler verkauft werden. Und die dafür zuständigen Wissenschaftler liefen den ganzen Tag mit Schmetterlingsnetzen über der Schulter auf dem Hügel herum und nachts wären sie auf Falterjagd.
Was ich mittlerweile bei Hörspielen neben dem Hören ganz gerne mache, ist, wenn solche Aussagen kommen, mal ein bisschen nachzuschauen, was dahinter steht. Ich kann also hier auch etwas lernen. Ich wusste über Schmetterlinge recht wenig vorher. Außer dass Schmetterlinge der Name einer Insektengattung ist. Falter, das Endstadium der Schmetterlinge im Gegensatz zu Raupen oder Puppen. Die angesprochenen Nachtfalter oder auch die zweite Gruppe, die Tagfalter, unterscheiden sich im Allgemeinen durch ihren Körperbau. Tagfalter sind filigraner und wenn sie in Ruhe sitzen, haben sie die Flügel hochgeklappt. Nachtfalter sind gedrungener und pausieren mit ausgebreiteten Flügeln. Der Name Tag und Nacht deutet jetzt auch noch so ein bisschen darauf hin, wann sie fliegen. Das ist auch in der Regel ungefähr richtig. Dummerweise gibt es allerdings auch tagaktive Nachtfalter. Diese Einteilung Tag-Nacht scheint also eher historisch gewachsen zu sein, als man angefangen hat, sich taxonomisch für Schmetterlinge zu interessieren. Schmetterlinge sind, was die Bestäubung angeht, allerdings mindestens genauso wichtig wie Bienen, denn sie haben einen sehr langen Rüssel und können damit auch Pflanzen bestäuben, bei denen Bienen versagen würden.
Zurück in der Handlung planen die fünf Freunde jetzt also ihre Radtour zum Kapuzinerberg und wir erfahren nebenbei etwas über eine fast ausgestorbene Kulturtechnik, nämlich, dass man eine Landkarte am besten auf dem Boden liest. Zur zweiten Szene hin machen wir einen kurzen Zeitsprung. Die Kinder sind jetzt am Kapuzinerberg angekommen. Sie freuen sich, dass das Ganze ja doch schneller gegangen wäre, als sie eigentlich geplant hatten und wollen sich nun mit dem besagten Schulfreund Tobi treffen, um dort die Zelte und alles, was sie sonst noch so zum Kampieren benötigen, abzuholen. Die ersten, die sie auf dem Thomashof treffen, sind allerdings der kleine Bruder von Tobi namens Benny, der mit seinem Haustier, dem Ferkel Curly, spielt. Curly, werden wir ja später noch erfahren, spielt eine wichtige Rolle in dieser Folge, so wie in der Folge im Burgverlies auch schon die Dohle Nora. Benny holt jetzt auch noch Tobi dazu, der mit seinem eigenen Hund namens Binky ankommt und alle Menschen und Tiere werden miteinander bekannt gemacht. Binky und Timmy verstehen sich, alles wunderbar. Tobi hat die fünf Freunde auch schon erwartet, ihnen einen Karren zusammengepackt mit den Zelten und so machen sie sich jetzt auf den Weg und suchen sich einen schönen Lagerplatz.
Die Jungs ziehen und schieben den Handkarren mit den ganzen Utensilien, die Fahrräder bleiben wohl auf dem Thomashof zurück. Auf dem Weg nach oben sieht George ein riesiges Feld mit grauen Schuppen. Tobi erklärt, das ist ein Flugplatz. Sein Vetter Jeff arbeitet dort als Testpilot. Wir erfahren, dass Dick später auch Pilot werden will. Und jetzt widerspricht sich Tobi in einem Satz selbst. Zum einen sei diese Testpilotarbeit eine sehr geheime Sache, wie er sagt. Zum anderen könnte er seinen Vetter ja mal fragen, ob der Dick einfach mal mitnimmt. Sie haben sehr schnell einen schönen Platz gefunden und das Zeltlager wird aufgebaut. Am nächsten Morgen, die fünf Freunde schlafen sehr lange, kommt Tobi vergnügt sie besuchen. Er hat schon einiges an Hofarbeit erledigt und er bringt ihnen Lebensmittel mit. Und Lebensmittel und fünf Freunde, da muss ich immer an Pfannkuchen, beziehungsweise noch genauer an kalte Pfannkuchen denken. Die bringt er nicht mit, aber es gibt Kuchen. Der Tag ist sehr schön, es hat keiner Lust, in Höhlen zu gehen. Deswegen besichtigen sie jetzt zuerst mal die Schmetterlingsfarm. Einer der Züchter, ein Mr. Kringle, führt sie herum. Sie gehen in ein Glashaus. Sie sehen Leinenbeutel mit grünen Raupen, mit roten und gelben Tupfen, die sich nur von einer Pflanze ernähren, Liguster. Es sind nämlich Raupen des sogenannten Ligusterschwärmers.
Das ist jetzt eine etwas ungenaue Beschreibung. Die Raupen des Ligusterschwärmers sind, soweit man das im Internet recherchieren kann, tatsächlich grün. Es gibt auch ein paar dezente gelbe Punkte, aber was eher auffällig ist, sind die rosa-weißen Streifen. Die Raupen des Ligusterschwärmers sehen nämlich aus wie ein verwelktes, eingerolltes Blatt. Ligusterschwärmer gehören zu den Nachtfaltern und fliegen meist in der Dämmerung. Die erwachsenen Tiere sind eher unscheinbar, bräunlich, gräulich, so wie sich das für Nachtfalter gehört.
Aber auch Mr. Kringle widerspricht sich im nächsten Satz sofort selbst, denn Liguster würde hier oben nicht wachsen und deswegen hat er in seinem Glashaus einfach Holunder angepflanzt und das schmecke den Raupen genauso. Den zweiten Schmetterlingssammler, einen Mr. Brent, den treffen sie hier aber nicht. Julian hat auch sehr schnell keine Lust mehr Und weil er ja den Urlaub geplant hat, entscheidet er auch jetzt, dass die fünf Freunde die Besichtigung recht schnell abbrechen und sie verlassen das heiße Glashaus. Draußen treffen sie eine halb verrückte alte Frau, die etwas wirr daherredet, Sachen sagt wie ihr Sohn dulde hier keine Fremden, die fünf Freunde sollen verschwinden. Die Besitzverhältnisse hier werden im Hörspiel jetzt nicht näher angesprochen. Es ist jetzt also nicht klar, gehört das alles den Schmetterlingssammlern und die alte Frau wohnt hier zur Untermiete oder gehört alles dem Sohn. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob der Sohn hier irgendetwas zu sagen hätte. Das war es aber auch schon mit der Schmetterlingsfarm und die fünf Freunde gehen zurück zum Zeltlager zum Mittagessen.
Wir wissen ja, dass Essen bei den fünf Freunden immer eine große Rolle spielt und so geht es auch in der nächsten Szene nahtlos weiter. Sie sind nämlich auf den Thomashof zum Tee eingeladen. Dort treffen sie auf einen Überraschungsgast. Der schon erwähnte Vetter Jeff von Tobi kommt nämlich auch zum Tee und es ergibt sich dann eine Gelegenheit, dass Dick sich mal über diesen Job erkundigt, wie es denn so ist, Pilot zu sein. Jeff stellt klar, dass er Dick nicht einfach mal so mitnehmen könnte. Auf dem Militärflughafen gelten dann halt doch strenge Sicherheitsregeln. Aber Jeff verrät den Freunden immerhin die Kennung seines Flugzeugs, 569, sodass sie immerhin wissen, wenn Flugzeuge über sie hinwegdonnern, dass Jeff im Cockpit sitzt. Erwähnt werden muss in dieser Szene noch, dass Jeff offensichtlich ein besonders lieber Mensch sein muss, denn Timmy ist ganz begeistert von ihm und will ihm ständig die Pfote geben, was laut George eigentlich noch nie vorgekommen ist.
Am selbigen Abend, am Zeltplatz, es sieht nach Unwetter aus, die fünf Freunde hören Musik aus ihrem Kofferradio, allerdings bricht die Übertragung schnell ab, es gibt Störgeräusche und sie hören Flugzeuge. Sie können die Nummer von Jeff erkennen, der mit seiner, wie es sich anhört, Propellermaschine gerade dazu ansetzt, auf dem Flughafen zu landen. Timmy ist sehr unruhig, er bellt die ganze Zeit. Julian geht mit ihm raus, in die Dämmerung, um mal nachzuschauen, was denn Timmy so aufregt. Er entfernt sich ein bisschen vom Zeltplatz und trifft dort einen Mann, der sich als Mr. Brent vorstellt, also der zweite Schmetterlingssammler. Er würde einfach noch vor dem Unwetter die Honigfallen kontrollieren. Und sein Freund Mr. Kringle wäre auch draußen. Wenn also der Hund nochmal bellen würde, dann müssten sich die fünf Freunde keine Gedanken machen. Es wären nur die Schmetterlingssammler.
Im Hörspiel ist öfter mal die Rede von Bienenstöcken oder manchmal auch von Honigfallen. Gemeint ist beide Male dasselbe, nämlich dass die Schmetterlingssammler irgendeinen Köder auf der Basis von Honig um Baumstämme schmieren, um damit die Falter anzulocken, die dann möglichst auf dem Honig kleben bleiben sollen. Und in der Regel wird das gemacht, um die Population eines Gebietes zu überwachen. Man kann so bestimmen, welche Arten in einem bestimmten Gebiet leben und auch Abschätzungen über die Populationsgröße treffen. Bei den Wissenschaftlern der Schmetterlingsfarm vom Kapuzinerberg kann ich mir jetzt allerdings vorstellen, dass die diese Honigfallen auch noch anders nutzen, nämlich indem sie die dort gefangenen Schmetterlinge absammeln, um sie entweder direkt an ihre Sammler zu verkaufen oder sie in die Zucht zu nehmen.
Nach dieser kurzen Begegnung geht der Mann weg und auch Julian will wieder ins Zeltlager zurück, hat aber seine Taschenlampe vergessen, dauert ein bisschen. Schlussendlich findet er aber natürlich den Weg und kann den Mädchen erzählen, wen er da getroffen hat. Es wäre der Schmetterlingssammler mit einem Schmetterlingsnetz und einer dunklen Brille.
Die Erklärung dieses Mannes, dass er kurz vor dem Unwetter seine Honigfallen nochmal kontrolliert, klingt für mich jetzt absolut schlüssig. Nachtfalter, die in der Dämmerung fliegen, werden wahrscheinlich zu dieser Zeit, wir wissen ja, dass es gerade dunkel geworden ist, schon diese Honigfallen aufgesucht haben. Und wenn es jetzt gleich anfängt, stark zu regnen, werden sie wahrscheinlich vom Regen abgespült, möglicherweise auch verletzt von dicken Regentropfen oder Sturm, Hagel, was auch immer da für Wetter im Anmarsch ist, sodass ein Kontrollieren und möglicherweise Absammeln dieser Fallen kurz vor dem Sturm absolut Sinn macht. Auf der anderen Seite, wenn es doch sowieso schon so dunkel ist, dass Julian ohne Taschenlampe fast sein Zeltlager nicht mehr findet, warum trägt dieser komische Mann dann noch eine dunkle Sonnenbrille? Diese Szene ist jetzt schriftstellerisch ganz gut gemacht, dass wir auf der einen Seite ja einen nachvollziehbaren Grund vorgesetzt bekommen, warum dieser Mr. Brent unter diesen Bedingungen kurz vor dem Sturm sich auf dem Berg herumtreibt. Aber auf der anderen Seite wird er doch irgendwie verdächtig gemacht, sodass wir am Ende der Szene nicht ganz sicher sind, ist er wirklich so harmlos, wie er tut, zumal sich Timmy während der ganzen Begegnung nicht wirklich beruhigen lassen will. Nachdem Julian den anderen berichtet hat, fängt es jetzt tatsächlich an zu regnen und die Kinder verziehen sich alle ins Zelt der Jungs. Sie vertreiben sich den Abend mit Kartenspielen. Das Gewitter zieht näher, man hört Regen prasseln. Timmy ist den ganzen Abend über immer noch auffallend unruhig und irgendwann glaubt George, einen Schrei gehört zu haben. Da draußen aber immer noch das Unwetter tobt, gehen die Kinder dem nicht weiter nach. Schließlich hören sie jedoch auch Flugzeuge über sich und wundern sich, dass bei diesem Sturm und diesem Unwetter tatsächlich Flugzeuge starten sollen. Möglicherweise, spekulieren sie, sind es aber auch landende Flugzeuge, die Schutz vor dem Sturm suchen, auch wenn das relativ unwahrscheinlich ist, da der Versuchsflugplatz ja nur eine relativ kurze Landebahn hat. Der Abend vergeht, die Kinder werden müde, es ist spät geworden und Julian bietet ganz gentlemanlike an, dass die Mädchen in diesem Zelt übernachten können. Er und Dick gehen dann raus durch den Regen in das andere Zelt.
Ich war ein einziges Mal zelten. Leider hat es auch geregnet. Es war mit einer Jugendgruppe und als ich morgens aufgewacht bin und die Augen aufgemacht hat, habe ich Erdnussflips gesehen, die im Wasser geschwommen sind, kurz vor meiner Nase. Ich glaube, noch ein bisschen länger und mein Schlafsack wäre vollgelaufen. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin aufgestanden, habe Jugendgruppe sein gelassen, meine Mutter angerufen, bin nach Hause gefahren. Seitdem war ich nie wieder zelten oder auf dem Campingplatz und da werde ich auch nicht mehr hingehen. Als alle am nächsten Morgen aufwachen, ist das Wetter immer noch nicht besser, aber sie können ja noch die Höhlen besichtigen. Die sogenannten Kapuzinerhöhlen sind tausende Jahre alt. Es ist ein großes Warnschild vorne dran. Man soll bitte nur auf den gesicherten Wegen sich aufhalten. Sie sehen Stalagmiten und Stalaktiten. Ich konnte mir nie merken, was was ist, aber irgendwo habe ich mal gehört und ich glaube sogar, es war in einer Fünf-Freunde-Folge, dass Stalagmiten mit mir wachsen. Also vom Boden nach oben. Da sie Taschenlampen haben, können sie auch eine ganz schöne Atmosphäre erzeugen. Licht bricht sich an Eis und erzeugt einen Regenbogen. Sie gehen etwas tiefer in die Höhlen hinein, kommen an eine Abzweigung. Ein Weg ist gesichert, zwei sind ungesichert. Aber noch bevor sie sich entscheiden können, wo sie reingehen, hören sie ein Pfeifen. Die Kinder kriegen es mit der Angst zu tun und rennen raus. Julian meint, das klang wie eine Trillerpfeife eines Polizisten. Anne ist überzeugt, es sind wilde Tiere. Für mich persönlich klang es ein bisschen wie ein landendes UFO, beziehungsweise wie man sich das vorstellt, in irgendwelchen Weltraumfilmen.
Während die Kinder in den Höhlen waren, hat sich das Wetter auch wieder gebessert. Die Sonne kommt langsam wieder raus. Und da sie wissen wollen, was sie in den nächsten Tagen erwartet, möchten sie in ihrem Zeltlager als nächstes den Wetterbericht hören. Dabei erwischen sie aber erstmal die Nachrichten. Und hören einen Bericht darüber, dass in der letzten Nacht zwei neue Flugzeuge vom Militärflugplatz gestohlen wurden. Mit diesen Flugzeugen sind auch die beiden Piloten, Fliegerleutnant Kurt Thomas und Fliegerleutnant Rolf Wild, verschwunden. Interessanterweise wird hier jetzt der Pilot mit dem Vornamen Kurt vorgestellt, wie es in dem deutschen Buch durchgehend heißt, während Tobi ja von seinem Vetter als Jeff gesprochen hat, wie es im englischen Original ist. Das könnte man sich jetzt so erklären, dass der Radiosprecher ja keinerlei Interaktion mit irgendwelchen anderen Sprechern hatte und somit möglicherweise völlig losgelöst von allen anderen aufgenommen wurde, sodass dieser Namensfehler da durchgerutscht ist.
Fliegerleutnant kannte ich jetzt als Titel nicht, den gibt's aber wirklich. Flight Lieutenant ist ein niederer Offiziersrang in der heutigen Royal Air Force. Und ich fand auch in der Szene sehr interessant, wie hier Informationen neu in die Geschichte einfließen, nämlich über ein Radio und nicht über eine direkte Interaktion von den fünf Freunden mit einer anderen Person, die ihnen dann im Gespräch Neuigkeiten mitteilt.
Als die Nachrichtensendung zu Ende ist, wundern sich die Kinder etwas darüber. Sie fanden Jeff doch so nett und auch Timmy mochte ihn so gerne. Das kann doch niemals ein Verräter sein, der jetzt ein Flugzeug geklaut hat und das dem Feind verkaufen will. Trotzdem erkennt Julian, dass sie möglicherweise wichtige Zeugen sind und sie sollten zur Polizei gehen und dort erzählen, dass sie ja die Flugzeuge starten gehört haben. Dieser Weg wird ihnen jedoch abgenommen, denn genau in diesem Moment kommen bereits zwei Militärpolizisten den Berg hochgestiegen und wollen eine Zeugenaussage von den Kindern. So richtig viel können sie ja nicht berichten, aber zumindest kann Julian sagen, dass er am Abend vor diesem Flugzeugdiebstahl auf dem Berg Mr. Brandt begegnet ist, woraufhin die Militärpolizisten beschließen, das könnte ja auch ein wichtiger Zeuge sein, der was gesehen hat, also werden sie als nächstes die Schmetterlingsfarm aufsuchen.
Kaum sind die beiden Polizisten weg, kommt Mr. Kringel zum Zeltlager. Er ist wieder auf der Jagd nach Schmetterlingen. Die Kinder erzählen ihm, dass die Polizei möglicherweise mit ihm sprechen wird. Ob er vielleicht auch etwas gesehen hat, gestern Nacht, als er ja auch auf dem Berg war, um die Honigfallen zu kontrollieren. Zur Überraschung der Kinder erklärt Mr. Kringel aber, dass er überhaupt nicht draußen gewesen wäre gestern Nacht. Es wäre völlig sinnlos gewesen, bei Regen die Honigfallen zu kontrollieren. Er wäre mit Mr. Brenn den ganzen Abend im Haus mit Schreibarbeiten beschäftigt gewesen. Hier fiel jetzt ein Satz, den ich immer völlig falsch verstanden habe. Mr. Kringel sagt nämlich, aber Peter, das ist Mr. Brent, war doch mit mir im Haus. Ich habe mir das immer so vorgestellt, das ist Mr. Brent bedeutet, Mr. Kringel dreht sich um, zeigt auf einen Mann, der 100 Meter entfernt ist und auch Schmetterlinge einsammelt. Das heißt, Mr. Brent wäre auch jetzt hier in der Nähe des Zeltlagers. Aber du hast mir dann erklärt, dass das so wahrscheinlich gar nicht gemeint ist, sondern einfach nur eine Klarstellung, denn die Kinder wissen natürlich nicht, wie Mr. Brent mit Vorname heißt. Julian insistiert aber, er habe doch das Schmetterlingsnetz erkannt und auch die dunklen Brillengläser. Und jetzt fällt das Zitat der Folge für mich von Mr. Kringel, aber er trägt gar keine dunklen Brillengläser. Und das fällt in einem Duktus, sodass der Hörer so langsam den Eindruck bekommen kann, Mr. Kringel beginnt am Verstand der Kinder zu verzweifeln. Und das spiegelt sich auch in der folgenden Drohung wider, die etwas sarkastisch formuliert so ziemlich die schlimmste Drohung ist, die man in einer Kinderserie machen kann. Mr. Kringel droht ihnen nämlich an, wenn sie nicht vernünftig mit ihm reden, dann geht er weg. Und genau das tut er dann auch.
Die Kinder wundern sich jetzt über dieses Gespräch mit Mr. Kringel. Irgendwas scheint hier doch vorzugehen. Wer hat die Flugzeuge gestohlen und wer war dieser komische Mann, der sich gestern da auf dem Berg rumgetrieben hat? Um in diesem Fall weiterzukommen, beschließen sie, sie werden heute Abend nach Einbruch der Dunkelheit nochmal zur Farm schleichen und sich mal umschauen, wer dort denn alles sich so rumtreibt. Tobi möchte bei diesem Erkundungsgang mitkommen. Julian entscheidet, dass diese Beobachtungsmission nur von den Jungs durchgeführt wird. Die Mädchen bleiben bei den Zelten. Interessanterweise kommt in diesem Fall nicht mal irgendeine Form von Widerspruch von George. Um 6 Uhr hören sie sich jetzt nochmal die Nachrichten an und es gibt tatsächlich neue Informationen in diesem Fall. Die beiden Flugzeuge sind nämlich abgestürzt ins Meer. Sie können möglicherweise geborgen werden, aber von den Piloten fehlt jede Spur. Tobi hält diese Nachricht allerdings nicht für besonders dramatisch, denn da er immer noch davon überzeugt ist, dass sein Vetter Jeff das Flugzeug nicht geklaut hat, ist er folglich auch nicht abgestürzt und damit auch nicht tot. Die Jungs verabreden sich jetzt, dass Julian und Dick gegen 10:30 aus ihrem Zeltlager aufbrechen wollen, sodass sie sich dann um 11 mit Tobi an einer Eiche treffen können und von dort aus gemeinsam auf ihre Beobachtungsmission gehen.
Jetzt fällt ein lustiger Satz in der Szene. Dick schlägt nämlich vor, die Mädchen könnten sich ja schon mal hinlegen. Die Jungs wollen wach bleiben, denn sie müssen ja bald los. Die Nachrichten waren kurz nach 6. Es wäre also sehr früh für Kinder, sich im Urlaub um 6 Uhr ins Bett zu begeben. Das wird durchs Buch erklärt, denn im Buch hören sie zwar auch um 6 Uhr Nachrichten, danach gibt es aber noch einen Spaziergang, dann wird Abend gegessen, um 9 hören sie nochmal Nachrichten und dieser Satz fällt im Buch erst nach den 9 Uhr Nachrichten. Und um 9 Uhr nach anstrengenden Ferientagen kann man dann auch mal schlafen gehen. Nachts in der Farm sehen die drei Jungs ein paar beleuchtete Fenster. In einem im Erdgeschoss sehen sie Mr. Kringel und einen zweiten Mann, wohl der wahre Mr. Brent. Julian vermutet, sie schreiben wohl Rechnungen und wirken völlig unverdächtig. Im Dachgeschoss ist ein weiteres erleuchtetes Fenster. Aber bevor sie auf einen Baum klettern können, um da hineinzuschauen, kommen zwei Männer an, besuchen Willi Joost und die betreten das Haus. Die Jungs können das Gespräch irgendwie belauschen und erfahren, dass Willi die beiden auf der Farm versteckt hat und er jetzt endlich sein Geld für diese Leistung haben will. Timmy bellt daraufhin kurz, verrät die Jungs. Die werden von Willi gefangen genommen, der von sich selbst in der dritten Person spricht und sie morgen der Polizei übergeben will. Die beiden Männer haben sich aber klammheimlich wohl davon gemacht. Die Gefangenschaft währt aber nicht lange, denn Timmy macht seinen Fehler wieder gut. Er kann sie befreien. Und die Jungs rennen schnell weg zum Zeltlager, wo die Mädchen schon ganz aufgeregt warten.
Am nächsten Morgen, es ist mittlerweile Tag 4, beschließen die 5 Freunde, dass sie mit der Mutter von Willi Joost mal reden wollen. Vielleicht kann die ihnen ja noch ein paar Informationen geben. Bei der Schmetterlingsfarm angekommen, treffen sie besagte Frau Joost auch alleine an. Alle anderen Bewohner der Farm scheinen ausgeflogen zu sein. Und Frau Joost ist mit ihrer Wäsche beschäftigt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es Ende der 50er Jahre, als das Buch erschien, noch üblich war, seine Wäsche per Hand zu waschen, aber zumindest tut Frau Joost das gerade. Anne wird beauftragt, jetzt vorsichtig Kontakt mit ihr aufzunehmen. Sie bietet also an, bei der Wäsche zu helfen, baut so Vertrauen zu Frau Joost auf und braucht eigentlich auch nicht viele Fragen zu stellen, denn die alte Frau bricht in einen etwas wirren Monolog aus, in dessen Verlauf wir die folgenden Informationen rausziehen können. Willi ist heute Morgen verhaftet worden, weil er einem benachbarten Bauern Enten gestohlen haben soll. Eigentlich ist Frau Joost ja der Meinung, dass ihr Sohn Willi ein guter Mensch ist, aber die vier Männer, die hier vor kurzem versteckt wurden, haben ihn vom rechten Weg abgebracht und jetzt ist er böse geworden. Diese vier Männer haben die Schmetterlingsfarm nämlich als Unterschlupf benutzt, um etwas auf dem Berg zu beobachten. Frau Joost insistiert, sie haben irgendwas auf dem Berg beobachtet. Manchmal am Tag, manchmal in der Nacht, aber immer beobachtet. Anne bemerkt, dass dieser Monolog die alte Frau Joost doch sehr aufgeregt hat. Sie möchte sie nicht länger belästigen und verabschiedet sich recht schnell auch wieder. Und nachdem sich die Kinder außer Hörweite begeben haben, ziehen sie jetzt ihre Schlüsse aus dem eben Gehörten. Der Mann, der sich als Mr. Brand vorgestellt hat und dem Julian in der Sturmnacht begegnet ist, muss wohl einer von diesen vier Männern gewesen sein, die ständig beobachtet haben. Und was haben sie beobachtet? Ja, wahrscheinlich den Flugplatz, um die beste Gelegenheit auszukundschaften, wann die Flugzeuge entführt werden konnten. So ganz verstehen die Kinder noch nicht, wie Jeff und Rolf da in dieses Bild reinpassen, denn nach allem, was wir bisher wissen, haben die ja die Flugzeuge geflogen. Aber zumindest finden die Kinder, dass sie jetzt schon so viel herausgefunden haben, dass es Zeit wäre, mal einem Erwachsenen Bescheid zu sagen. Und so machen sie sich auf, um Mr. Thomas um Hilfe zu bitten.
Tobis Vater ruft danach auch sofort die Polizei an und er erfährt, dass Willi Joost gestanden hat, nicht nur den Entendiebstahl, sondern dass er vier Männer auf der Schmetterlingsfarm versteckt hat, deren Ziel es gewesen ist, die Flugzeuge zu stehlen. Das fand ich jetzt ganz interessant. Da wird jemand verhaftet wegen Entendiebstahls. Ich vermute mal, das ist eins der am wenigsten strafbewehrten Verbrechen. Und heraus kommt dann vor die Polizei ein Spionagefall. Das gab es bestimmt auch noch nicht oft. Weiter erfahren wir, dass zwei von den vier ausländische Piloten gewesen sind und zwei Jeff und Rolf entführt haben. Und damit ist auch klar, dass die ausländischen Piloten abgestürzt sind und Jeff und Rolf noch leben. Willi weiß allerdings nicht, wo die beiden sind. Und das ist nun auch die nächste Aufgabe für die fünf Freunde. Hier fällt es noch ein ganz lustiger Satz von Tobi, der nämlich sagt, dass höchstwahrscheinlich Jeff und Kurt irgendwo gefangen sind. Wir wissen ja schon, Jeff und Kurt sind dieselbe Person, nämlich sein Vetter. Hier hat er einfach den armen Rolf unterschlagen.
Bevor sich die fünf Freunde allerdings auf die Suche nach Jeff und Rolf machen können, müssen sie jetzt erstmal eine andere Suche starten. Es fällt nämlich auf, dass Benny, Tobis kleiner Bruder, verschwunden ist. Niemand hat ihn den ganzen Vormittag über auf dem Hof gesehen. Da auch Curly nirgends zu sehen ist, ist die Hypothese, Curly ist mal wieder davongelaufen und Benny ist ihm nach. Sie teilen also jetzt den Kapuzinerberg in Sektoren auf und jeder der Freunde soll einen Teil übernehmen und laut rufen, falls er Benny gefunden hat. Timmy hat mal wieder die richtige Idee. Er läuft nämlich zielsicher in Richtung des Höhlensystems und tatsächlich wird Benny dort relativ schnell gefunden und berichtet, dass Curly in die Höhlen gelaufen ist. Und glücklicherweise ist Benny ihm dahin nicht gefolgt, denn in diesem Höhlenlabyrinth hätte man Benny möglicherweise niemals wiedergefunden. Dass Curly noch im Höhlensystem steckt, scheint niemanden weiter zu beunruhigen. Curly wird schon von alleine wieder zurückkommen, wenn es keine Lust mehr auf die Höhlen hat. Benny wird allerdings schnellstmöglich zurückgebracht, damit seine Mutter sich keine weiteren Sorgen machen muss. Und außerdem ist es ja schon wieder Zeit zum Mittagessen.
Auf dem Hof machen sich alle nützlich, als plötzlich Curly zurückkommt. Auf seinem Rücken sieht Julian etwas geschrieben, denkt sich aber nichts weiter, er möchte es schon abwischen, aber Dick hindert ihn daran, denn er hat Buchstaben erkannt. JT und RW, Tobi kann das sofort zuordnen, Jeff Thomas und Rolf Wild. Sie schauen genauer hin und können auch noch das Wort Höhlen entziffern. Sie sagen wieder sofort Herrn Thomas Bescheid, der eine Suche organisieren will, aber die Kinder schon mal vorschickt, sie sollen einen Knäuel-Bindfaden mitnehmen, damit sie sich in dem Höhlensystem nicht verirren. Timmy und Curly nehmen sie mit.
Und diesen Trick mit dem Bindfaden werden sich die fünf Freunde merken, denn in einer späteren Folge, die geheimnisvolle Stadt, werden sie ihn wieder anwenden, um sich in einem anderen Höhlensystem nicht zu verirren. Die Kinder betreten die Höhlen erstmal mit einem etwas mulmigen Gefühl, weil sie ja noch die Erinnerung an dieses fürchterliche Pfeifen im Hinterkopf haben. Aber sie erkennen ganz richtig, dass das vermutlich ein Abwehrmechanismus der Entführer war, um die Kinder zu vertreiben. Heute ist nämlich alles wunderbar still in den Höhlen. Timmy nimmt jetzt Curlys Spur von heute Vormittag auf und führt die Kinder zielgerichtet auf nicht gesicherten Wegen ins Innere des Labyrinths. Und irgendwann hören sie Jeff rufen und erreichen ein Loch im Boden, wo sie die beiden Fliegerleutnants den Umständen entsprechend wohlauf vorfinden. Wir erfahren, dass Rolf sich bei dem Sturz in das Loch den Knöchel verletzt hat. Daher ist es den beiden nicht gelungen, sich aus eigener Kraft aus diesem Loch zu befreien. Aber mit Hilfe der fünf Freunde können die beiden jetzt schnell gerettet werden.
Wieder am Tageslicht werden jetzt ein paar Informationen ausgetauscht und der Fall dröselt sich so langsam auf. Jetzt erklärt sich nämlich auch das anhaltende Bellen Timmys in der stürmischen Gewitternacht. Er hat nicht nur den falschen Mr. Brent gehört, sondern auch den anderen Entführer und Jeff und Rolf. Und diese haben sogar geschrien in der Nacht. Das heißt, George hat wirklich einen Schrei gehört. Sie begeben sich auf den Weg zum Thomashof, kommen wegen des verletzten Rolfs aber nur langsam voran, müssen aber auch nicht mehr lange warten, bis Polizisten zu Hilfe kommen und der Fall ist geklärt. Allerdings gibt es für die fünf Freunde noch eine Belohnung, denn Jeff hofft, dass er sehr schnell eine neue Maschine bekommt und er will sich dann dafür einsetzen, dass alle, die bei der Befreiung eine Rolle gespielt haben, die fünf Freunde, Toby und auch die beiden Tiere, einen Flug spendiert bekommen. Und der Rest der Ferien wird vielleicht einmal in einem anderen Hörspiel besprochen. Dieses endet nun hier.
Kommen wir also zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Den wichtigsten Beitrag zur Rettung von Jeff und Rolf hat meines Erachtens Dick. Er hat die Buchstaben auf Curlys Rücken entziffert und Julian rechtzeitig noch daran gehindert, sie einfach achtlos abzuwaschen. Ohne diese entzifferte Botschaft hätte die Rettung der beiden Piloten mit Sicherheit länger gedauert, wenn sie überhaupt gelungen wäre. Auch Anne hat einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran, dass sie überhaupt an die entscheidenden Informationen gekommen sind. Sie hat den Kontakt hergestellt und das Vertrauen von Frau Joost gewonnen. Obwohl Julian in dieser Folge offenbar der Chef ist, er hat immerhin beschlossen, dass sie zum Kapuzinerberg fahren. Er hat auch den Kontakt zu Toby. Er entscheidet, dass die Beobachtungsmission auf der Schmetterlingsfarm ohne die Mädchen stattfindet. Und er verteilt auch die Suchsektoren auf dem Kapuzinerberg, als sie nach Benny suchen. Aber trotzdem hat er für die Lösung des Falls relativ wenig beigetragen. George bleibt in diesem ganzen Hörspiel sehr blass. Mir ist kein entscheidender Move eingefallen, der von George kommt oder irgendein Gedanke, den sie beisteuert, der zur Lösung des Falls beigetragen hätte. Da fand ich Timmy fast noch wichtiger. Er erweist sich einmal mehr als sehr guter Menschenkenner. Er war ja von Jeff begeistert, der natürlich ein guter Mensch ist. Und den falschen Mr. Brent hat er immer noch angebellt, auch nachdem dieser Julian eigentlich davon überzeugt hatte, dass er ein ehrenwertes Motiv hat, sich in der Dunkelheit auf dem Berg herumzutreiben. Und er ist natürlich auch entscheidend daran beteiligt, dass sie Tobis Vetter so schnell finden, indem er die Spur von Curly aufnimmt.
Welche Verbrechen wurden begangen? Die fremden Piloten, würde ich sagen, Diebstahl von militärischem Eigentum, wahrscheinlich auch gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, immerhin starten sie ohne Erlaubnis. Vielleicht könnte man das Ganze sogar als Verletzung des Luftraumes bezeichnen. Die beiden Entführer begehen Landfriedensbruch, indem sie auf die militärische Anlage Flughafen gelangen, um die beiden Piloten niederzuschlagen. Das ist gleichzeitig auch noch Körperverletzung, Entführung und Freiheitsberaubung. Es ist wohl auch Spionage, da sie ja helfen, die Flugzeuge zu stehlen. Wenn sie Engländer sind, höchstwahrscheinlich auch Landesverrat. Und ich finde auch geplanter Mord, denn wir erfahren, dass sie nicht vorhatten, nochmal zurückzukommen, um Jeff und Rolf aus ihrer Höhle zu befreien. Bei Willi Joost bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Landesverrat, Diebstahl von militärischem Eigentum und Spionage, eventuell aber auch nur in Anführungszeichen Beihilfe zu den Delikten, da weiß ich nicht, wie die Rechtslage ist. Aber ich denke, der Entendiebstahl wird hinten runterfallen.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich frage mich, warum die Entführer, die im Hörspiel ja auch immer wieder als Rowdies bezeichnet wurden, am dritten Tag überhaupt noch in der Nähe der Schmetterlingsfarm sich aufhalten. Nach dem Diebstahl der Flugzeuge haben sie Jeff und Rolf in die Höhle gebracht, dort zurückgelassen und angekündigt, nicht mehr wiederkommen zu wollen. Trotzdem müssen sie am nächsten Tag, als die fünf Freunde die Höhle besichtigt haben, ja noch dort gewesen sein. Niemand anders hätte dieses unheimliche Pfeifen erzeugen können oder wollen. Selbst am nächsten Abend, als die Jungs die Schmetterlingsfarm beobachten, sind sie ja noch zwei Männern begegnet. Da wir wissen, dass die fremden Piloten zu dem Zeitpunkt schon abgestürzt und damit tot waren, müssen diese beiden Männer wieder die Rowdies gewesen sein. Was machen die einen ganzen Tag nach Abschluss ihrer Pläne, nämlich Diebstahl des Flugzeugs, noch auf der Farm? Offensichtlich hatten sie ja nicht vor, Willi Joost für seine Dienste zu bezahlen. Halten die sich immer noch in der Nähe auf und werden sie gefasst und verurteilt? Die nächste Frage ist, womit Jeff eigentlich seine Nachricht auf Curlys Rücken geschrieben hat. Hat er zufälligerweise noch einen Kugelschreiber in der Tasche seines Fliegeroveralls? Hat er es mit Schlamm aus der Tropfsteinhöhle geschrieben, möglicherweise sogar mit Blut? Und werden die Kinder tatsächlich in den Genuss eines Freiflugs mit einer Militärmaschine kommen? Wird das Militär das erlauben?
Ich habe mich gefragt, wie früh denn eigentlich der Flughafen gemerkt hat, dass in den startenden Maschinen zwei fremde Piloten sitzen. War sowieso ein Flug mit Jeff und Rolf geplant, sodass das vielleicht für ein paar Minuten unbemerkt geblieben ist? Und zum anderen, müsste bei so etwas nicht die Royal Air Force verständigt werden, sodass dann Abfangjäger kommen, die gestohlenen Flugzeuge abdrängen?
Kommen wir zum Fazit. Für mich ist es immer noch eine schöne Abenteuerfolge. Was ich für fünf Freunde eher ungewöhnlich finde, ist, dass die Kinder eigentlich nie ihre Kompetenzen überschreiten. Jedes Mal, wenn sie was rausgefunden haben, ist gleich der Entschluss da, wir sollten den Erwachsenen Bescheid sagen, wir sollten zur Polizei gehen, wir müssen Mr. Thomas verständigen. Hier ist eher die Handlungsweise der Erwachsenen fragwürdig, dass Mr. Thomas die Kinder nämlich vorschickt in die Höhlen mit einem Knäuel-Bindfaden gesichert, finde ich dann doch etwas, naja, wie soll ich sagen? Wenn die Entführten schon seit knapp 2 Tagen in den Höhlen sitzen, wird es sie wahrscheinlich auch nicht umbringen, wenn sie noch eine halbe Stunde warten, bis die Polizei mit einer professionellen Suchmannschaft anrückt. Fünf Freunde als Retter in der Not war nie eine meiner Lieblingsfolgen, aber es ist immer noch eine solide Folge, die man sich gerne gelegentlich mal anhören kann. Es verbindet mich jetzt kein besonderes nostalgisches Gefühl damit, deshalb würde ich eine neutrale Wertung abgeben mit Tendenz nach oben.
Mein Fazit. Ich bin jetzt eigentlich der Meinung, dass das kein Abenteuerfall ist, sondern ein Kriminalfall. Es geht um gestohlene Flugzeuge. Es geht um verschwundene Piloten. Es werden nicht Geheimgänge gesucht, die hinter Holzvertäfelungen sind und einem Piratenschatz nachgejagt. Insofern ist das für mich eine Kriminalfolge, die ich mir durchaus auch in anderen Serien vorstellen könnte. Auch ich finde es gut, dass die fünf Freunde hier sehr schnell den Erwachsenen Bescheid sagen und dass sie generell nur das ermitteln, was sie als Kinder auch können. Sie observieren, sie stellen Theorien auf, aber sie brechen jetzt zum Beispiel nicht in das militärische Sperrgebiet des Flughafens ein, um dort irgendetwas zu untersuchen. Mir hat die Idee, neue Informationen per Radio einzubauen, sehr gut gefallen. Meine Lieblingsszene ist die schon angesprochene Szene mit »Er trägt doch keine dunklen Brillengläser«. Ich kannte den Sprecher schon aus Perry Roden, dort spricht er einen Außerirdischen. Die ganze Szene ist sehr amüsant, auch im Duktus des verschrobenen Wissenschaftlers, der die Drohung ablässt, jetzt einfach wegzugehen, wenn die fünf Freunde nicht normal mit ihm sprechen. Das ist sehr amüsant. Es ist eine Folge, die ich mir bestimmt noch das ein oder andere Mal nebenbei anhören werde. Deshalb gibt es von mir einen Daumen nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Hörspiel aus der Reihe Die drei Ausrufezeichen besprechen. Eine Serie, die wir in unserer Kindheit nicht gehört haben, die gab es da einfach noch nicht, die wir aber sehr wahrscheinlich gehört hätten. In der Folge, die wir uns ausgesucht haben, werden Flüssigkeiten eine Rolle spielen, Wasser, aber auch flüssiges Metall. Bis in 2 Wochen.